und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir starten heute unsere diesjährige Predigtreihe. Dabei geht es um Gegenstände und Motive der Passion, die uns mit hineinnehmen in zentrale Wahrheiten des Glaubens. Vielleicht haben Sie es schon gelesen, heute der Hahn und wie Gott unsere Sünde und Schuld aufdeckt. Der Hahn. An dieser Stelle, wie Gott unsere Sünde und Schuld aufdeckt, könnten wir jetzt über unsere Erfahrungen sprechen, mit unseren Erfahrungen einsteigen, erzählen, wie das bei uns ist, wie wir das erleben, wenn Gott uns anspricht. Doch der Zugang zu solchen Fragen ist zunächst einmal nicht unsere Erfahrung, sondern das, was Gott uns in seinem Wort dazu sagt. Gottes Wort ist die Grundlage, der Horizont dafür, dass aus unseren Erfahrungen Erlebnisse werden, Erfahrungen mit Gott. Zum Austausch über unsere Erfahrungen wird im Anschluss an diesen Gottesdienst im Predigt-Nachgespräch sein. Dazu lade ich Sie schon jetzt herzlich ein. Und so hören wir einen Vers aus der Passionsgeschichte, wie sie uns Markus in seinem Evangelium überliefert. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus fing an zu weinen. Lieber Vater im Himmel, das ist dein Wort für uns jetzt in diesem Gottesdienst. Lass uns dich hören. Amen. Der Hintergrund dieses Verses, er ist vielen bekannt. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passamahl. Jesus setzt das Abendmahl ein und dabei kündigt er an, ich muss leiden, ich werde sterben. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet mich im Stich lassen und verraten. Doch seine Jünger winken ab, wir doch nicht. Petrus leistet geradezu einen Treueschwur, ich ganz sicher nicht. Darauf antwortet Jesus ihm, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus weist das weit von sich. Kurz darauf wird Jesus verhaftet. Die Jünger fliehen in die Dunkelheit der Nacht. Petrus folgt den Soldaten und Jesus, er ist Zeuge, wie Jesus verhört wird. Und während er so zuhört und zuschaut, da wird er dreimal darauf angesprochen. Hey, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Dreimal antwortet Petrus, Jesus, wer ist das, den kenne ich nicht. Daraufhin kräht der Hahn. Petrus erinnert sich an das Wort, das Jesus zu ihm sagte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus fängt an zu weinen. Da gedachte Petrus an das Wort. Der Hahn, der da mitten in der Nacht kräht, erinnert Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm sagte. Gottes Wort ist es, das uns auf unsere Sünde anspricht. Gottes Wort. Es deckt unsere Schuld auf, darum der Hahn. Doch an dieser Stelle müssen wir jetzt unterscheiden, wenn es darum geht, dass Gottes Wort uns anspricht, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht, dann ist es wichtig, dass wir unterscheiden. Gott begegnet uns in seinem Wort auf doppelte Weise. Gott begegnet uns im Gesetz, von dem wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, und Gott begegnet uns im Evangelium. Gott spricht uns durch das Wort des Gesetzes und dann durch das Wort des Evangeliums. Warum ist diese Unterscheidung so wichtig? Das Gesetz ist die Art und Weise des Wortes Gottes, durch die Gott uns unsere Sünde aufdeckt und unsere Schuld. Das Gesetz zeigt uns unsere Sünde, unsere Schuld. Es führt uns zu dem Eingeständnis, ich bin ein Sünder. Und dieses Eingeständnis, das bezieht sich jetzt nicht zuerst auf moralische Verfehlungen, sondern auf mein Leben als Verfehlung des göttlichen Willens. Sie und ich, wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Sie und ich, wir sind geschaffen zu einem Leben, das Gott die Ehre gibt, das sich an ihn hält, von ihm Gutes erwartet, Gutes erbittet. Doch dieses Lebensziel, wir verfehlen es. Wie Petrus sagen auch wir uns immer wieder los von Jesus, verleugnen ihn, setzen unser Vertrauen auf anderes. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde ist die Störung der Beziehung zu Gott, mangelndes Vertrauen, falsche Prioritäten. Aus dieser Verfehlung des ersten Gebotes, dass wir Gott nicht ganz oben in unserem Leben setzen, aus dieser Verfehlung des ersten Gebots, dass andere Menschen unter Umständen gar nicht an mir merken, erwachsen dann all die anderen Verfehlungen mit ihren verheerenden zwischenmenschlichen Konsequenzen. Aus der Sünde folgt die Schuld, die moralische Schuld. Gottes Wort als Gesetz spricht uns darauf an und überführt uns als Sünder, führt uns zu dem Eingeständnis, ich bin dieser Sünder, der Gott nicht ganz oben an die erste Stelle im Leben setzt und deshalb verloren ist. In der Bibel lesen wir jetzt aber auch ganz andere Worte, Worte des Evangeliums, Worte, die uns sagen, Gott liebt Sünder. Jesus überwand schon längst deine Trennung von Gott und deine ewige Verlorenheit. Jesus litt für dich und er starb am Kreuz für dich. Durch ihn bist du frei und hast ewige Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Im Glauben, da geben wir Gott Recht. Da geben wir Gott Recht, wenn sein Wort sagt, du bist dieser Sünder. Aber der Glaube ist auch die Art und Weise, wie wir die Wirklichkeit der Versöhnung, die das Evangelium über uns ausspricht, wie wir in diese Wirklichkeit hineingenommen sind. Gott begegnet uns in seinem Wort auf diese doppelte Weise. Und geistlich gefährlich wird es immer dann, wenn wir diese Worte des Gesetzes und diese Worte des Evangeliums miteinander vermischen. Denn dann verlernen wir, wer wir sind, wer wir wirklich sind und wie Gott uns sieht. Das kann zu der Einsicht dann führen, wir könnten und müssten Gott mit unserem Leben beeindrucken. Wir könnten so leben, dass wir ihn nicht enttäuschen. So leben, dass wir am Ende nichts bereuen. Ein solches Missverständnis, es führt entweder in die geistliche Überheblichkeit oder in die Verzweiflung. Umgekehrt ist es aber auch gefährlich, wenn wir nur noch das Evangelium hören und das Gesetz beiseite legen. Wenn Gottes Gebot seine Bedeutung verliert. In dieser Gefahr standen zum Beispiel die Christen in Korinth, an die Paulus seinen Brief schreibt. Ihr Lebensmotto als Christen war, alles ist mir erlaubt. Im Hintergrund dieses Denkens stand eine unglaubliche Erfahrung des Geistes, eine überwältigende Erfahrung des Heiligen Geistes. Und dieser brachte den Korinthern nahe, Christus hat euch befreit vom Bösen, vom Gesetz, von den Zwängen unseres irdischen Lebens. Aber daraus zogen die Christen falsche Konsequenzen. Sie sagten sich, wenn wir schon himmlisch sind, wozu braucht uns dann noch das irdische Kümmern, wir geben dem Geist Raum und dann erledigt sich alles andere von selbst. Wir lassen den Geist Gottes an uns wirken und dann können wir alles Irdische vergessen und leben einfach geistlich weiter. Auch dieses Missverständnis führt in die geistliche Überheblichkeit, letztlich in das Scheitern an der Heiligung und eines Lebens miteinander. Nein, wir brauchen beides, das Gesetz und das Evangelium. Wir brauchen diese beiden Sprechweisen Gottes und müssen sie auseinanderhalten. Aber wo begegnet mir jetzt Gottes Wort als Gesetz, sodass mir meine Sünde und mein Elend bewusst wird, sodass ich erkenne, wie es um mich vor Gott steht? Gott gebraucht dazu zum einen mein Gewissen. Dazu gab Gott uns unser Gewissen. Und unser Gewissen, das kennen Sie wohl, das schlägt in bestimmten Situationen. Wir bekommen ein schlechtes Gewissen oder Herzklopfen. In der Bibel ist es an den meisten Stellen das Herz, das in solchen Momenten schlägt. Das Hebräische kennt kein Wort für das Gewissen. Das Herz übernimmt, hat die Funktion des Gewissens. Darum sagt Jesus in der Bergpredigt, selig sind, die reines Herzen sind. Unser Herz schlägt, wenn wir uns schuldig machen. Als David gegen Ende seiner Herrschaft das Volk Israel zählen lässt, also eine Volkszählung anordnet, missachtet er damit Gottes Gebot. Und in diesem Zusammenhang lesen wir dann, aber das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war. Und David antwortet daraufhin, Gott, Herr, ich habe schwer gesündigt. Das Herz, unser Gewissen, das schlägt, das sich meldet, wenn wir schuldig werden. Auf diesem Hintergrund schreibt Paulus im Römerbrief, das Gesetz ist dem Menschen von Gott ins Herz geschrieben, wovon ihr Gewissen Zeugnis ablegt und auch ihre Gedanken, die einander anklagen und entschuldigen. Es sind die leisen und lauten Mahnrufe des Gewissens. Bevor wir etwas Unrechtes tun, vernehmen wir diese Stimme des Gewissens, in der Regel recht leise. Während der Tat sind sie vielleicht kaum wahrnehmbar, aber danach umso durchdringender. Das Gewissen sagt uns, dass wir das Gute tun und das Böse lassen sollen. Es verurteilt uns unbestechlich, wenn wir nicht hören wollten. Es ist ein gutes Zeichen, wenn unser Herz in solchen Situationen schlägt, Gewissensbisse uns plagen, unser Gewissen schlägt oder dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Es zeigt uns, Gott warnt uns. Gott überführt uns. Und doch ist unser Gewissen keine absolute Kategorie. Wenn es um die Erkenntnis unserer Sünde und Schuld geht, Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr aber ist's, der mich richtet. Unser Gewissen kommt an eine Grenze, denn es gibt ein überernährtes Gewissen und ein unterernährtes Gewissen. Ein überernährtes Gewissen und ein unterernährtes Gewissen. Ein überernährtes Gewissen entsteht zum Beispiel dann, wenn wir Gesetz und Evangelium vermischen. Wenn wir gelernt haben, du musst Gott unbedingt mit deinem Leben beeindrucken, gefallen. Streng dich nur richtig an. Und dann kannst du Gottes Gebot und Weisung erfüllen. Solch ein überernährtes Gewissen Es erzeugt ängstliche, vermeidende Menschen. Wir leben dann in der ständigen Angst, Gottes Wort und Gebot, Gott selber nicht zu genügen. Dabei ist es uns gar nicht möglich, ohne Sünde zu leben. Sünde ist eine Wirklichkeit, die wir hier auf der Erde nicht loswerden. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Dass Gott größer ist als unser Herz, das meint, er ist barmherziger als unser Herz, als unser Gewissen. Das Gesetz ist nicht sein letztes Wort. Es gibt dieses überernährte Gewissen, aber es gibt auch umgekehrt ein unterernährtes Gewissen, ohne Empfindungen für Gut und Böse, abgestumpft, weil ihm die richtigen Koordinaten Gottes Wort fehlen. Wir sind dann abgestumpft gegen Gottes Wort und Gebot. Solch ein unterernährtes Gewissen schlägt nicht mehr. Es warnt mich nicht mehr. Unser Gewissen ist nur dann aktiv. Es funktioniert nur dann richtig, wenn das Wort Gottes unser Gewissen schärft und es schult. Wie deckt Gott unsere Sünde und unsere Schuld auf? Er gebraucht unser Gewissen. Aber dazu tritt das andere. Gott gebraucht unsere Bibellektüre, unser Bibellesen. Gottes Wort, es schult unser Gewissen. Gottes Wort konfrontiert uns aber auch direkt mit Gottes Gesetz und damit mit unserer Sünde. Lesen wir die Bibel als Ganzes, also nicht nur die schönen und angenehmen Texte, die einzelnen Abschnitte, die uns gut tun und gefallen, die uns ermutigen und aufbauen. Nein, lesen wir die Bibel im Gesamtzusammenhang, dann begegnen wir in ihr auch Gottes Wort als Gesetz. Uns wird klar, wir setzen unsere eigene Ehre höher als Gottes Ehre. Wir entdecken unseren Egoismus, unser Verkrümmtsein in uns selbst, unsere Sorge zu kurz zu kommen, wenn wir anderen gegenüber zu großzügig sind. Dann begegnen wir den 10 Geboten. Die 10 Gebote, die uns einen Spiegel vorhalten, Gottes Willen für konkrete Lebenssituationen zeigen. Wir entdecken Jesus und seinem Verhalten und seinen Wertmaßstäben wird uns deutlich, was wahres Menschsein bedeutet und wie meilenweit entfernt wir davon sind. Und dann sind da die Abschnitte in den Briefen, in denen die Apostel konkrete Alltagssituationen aufgreifen und sie von Gottes Willen her beleuchten und uns zeigen, wo unser Leben falsch ausgerichtet ist. Gott gebraucht unsere Bibellektüre, um uns unserer Sünde und Schuld zu überführen. Aber vielleicht kennen Sie jetzt auch diese andere Erfahrung, dass Ihnen beim Lesen der Bibel vor allem das Altbekannte ins Auge sticht. Auch das, was Sie schon längst über Sünde und Schuld kennen. Wir haben unsere eigene Perspektive auf die Texte. Wir sortieren bewusst oder unbewusst manches aus und filtern so letztlich auch Gottes Wort durch so etwas wie eine rosarote Brille. Wir sind so in die Sünde verstrickt, dass wir manche Sünde und Schuld gar nicht erkennen. Darum gilt ein drittes zu bedenken, wenn es darum geht, wie Gott uns unsere Sünde und Schuld aufdeckt. Gott gebraucht dazu auch unsere Mitchristen. Er gebraucht die Christen, mit denen wir als Gemeinde unterwegs sind. Das ist mit ein Grund, warum unser Glaube die Gemeinschaft mit anderen Christen braucht. Den Gottesdienst, den Mitchristen, der die Andacht hält, die anderen in der Bibellesegruppe oder im Hauskreis oder auch den Seelsorger oder die Seelsorgerin, die mit mir persönlich über Gottes Wort spricht und Gottes Wort zuspricht. Lieder können diese Funktion übernehmen. Durch all das weitet Gott meinen begrenzten Blickwinkel auf sein Wort, ergänzt meine Erkenntnis durch Erkenntnisse von anderen, spricht mich an, wo ich selber seinen Anspruch auf mich überlesen hätte, deckt Sünde und Schuld in meinem Leben auf. Wir brauchen die Gebote und Ermahnungen der Heiligen Schrift, damit uns unsere Lage vor Gott bewusst ist, bewusst bleibt, wir über unsere Sünde erschrecken und wie Petrus wegen unserer Sünde und Schuld weinen und nicht im Irrtum verfallen. Wir wären doch im Großen und Ganzen okay. Nur so finden wir immer wieder neu zur Umkehr und erfahren Vergebung. Nur so werden wir nicht geistlich träge. Allein so lernen wir nicht auf uns selber zu bauen, sondern bei Jesus Hilfe zu suchen. Jesus, der gekommen ist, Sünder zu suchen und zu retten. Petrus erlebt das. Der Hahn erinnert ihn an Jesu Wort. Doch dieses Wort, an das er sich erinnert, das Wort des Gesetzes, ist nicht das letzte Wort, das Jesus von Petrus hört. Die Konfrontation mit seiner Sünde und seinem Versagen treibt Jesus nicht von Jesus weg. Nein, es treibt ihn zu Jesus hin. Als Jesus seinen Jüngern am See Genezareth begegnet, da ist Petrus mit dabei. Es kommt zum Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Jesus holt Petrus bei seiner Erfahrung des Gesetzes ab. Er spricht ihn auf sein Versagen an, doch er belässt es nicht bei dieser Erfahrung. Weide meine Schafe, sagt er dreimal zu Petrus. Und diese drei Worte, sie werden für Petrus zur guten Nachricht, zum Evangelium, dem Wort der Vergebung, dem Wort des Neuanfangs. Gottes Wort in Form des Gesetzes, es arbeitet dem Evangelium zu. Es treibt uns immer wieder neu in die Arme von Jesus. Nur Jesus Christus nimmt uns hinein in die Gemeinschaft mit Gott. Allein er ist das Leben. Ihm vertrauen wir uns an. Mit unserer Sünde, mit unserer Schuld. Er ist größer. Er bringt auch unser Herz, unser Gewissen zur Ruhe, sodass wir Frieden finden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir